Münich FM auf Radio Lora 92,4.
Münich FM, Radio Lora, Doxanik noch bedankt.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist Robert Konrad. Ich bin heute Ihr Gastmoderator bei der Sendung Münich FM. Bei mir im Studio sitzt der Stammgast eigentlich, der Ihnen wohlbekannte Redakteur Zeki Genz. Und vor uns der Studiotechniker Valentin, der alles hier technikmäßig im Griff hat. Wir sprechen heute aus einem ganz besonderen Anlass. Morgen wird nämlich das Museum der Migration in München eröffnet, in Trudering. Deswegen möchte ich den Gründer und Kurator und Ideenstifter hierzu interviewen. Das ist zufälligerweise Zeki Genz und deswegen bin ich gespannt, was er uns über dieses Museum zu berichten hat. Zeki, vielleicht ganz kurz, Migration und München, warum gerade hier ist, warum ist das der Fokus in München so besonders auf die Migration augenfällig?
Also zuerst mal danke ich, dass du heute Abend dabei bist. Und zweitens ist, wir haben ein Institut gegründet, das ist Bayerischer Institut für Migration. Und das haben wir 2010 gemacht. Die Idee war, wir sind seit 50 Jahren hier und wir sind weder museal noch archivarisch erfasst. Die Gastarbeiter sind gekommen, Asylanten, Flüchtlinge. Und alles kommen nach München. Also bekanntlich kamen die Gastarbeiter Gleis 11 und die Flüchtlinge aber auch. Aber nicht Gleis 11, sondern Starnberger Bahnhof auf der Nordseite. Quasi vis-à-vis. Nur 50, 55 Jahre später. Wir nennen München das Tor, das ist das Tor zum Orient, ist München. Alles, was vom Orient, vom Balkan, vom Süden kommt, kommen alle erst einmal nach München. Und deswegen ist es ideal hier. Also eigentlich muss es hier sein, dass wir ein Museum der deutschen Migrationsgeschichte in München gründen. Und das haben wir als 2010 als Idee uns vorgenommen, als Archiv und Museum. Und so haben wir angefangen zu sammeln. Und was haben wir gesammelt? Natürlich, wir sammeln Lebenslinien der Menschen, die Erfahrungen der Menschen, die Bilder, Fotos, das Übliche. Aber das meiste, was wir sammeln, sind die Erfahrungen.
Jetzt gibt es viele andere Städte, die auch sehr von der Migration leben. Gerade wenn es um das Tor zum Orient geht, ist Wien auch zum Beispiel auch eine bekannte Anlaufstelle. Wenn es um Multikulturalität geht, ist London auch sehr dafür bekannt, dass dort sehr viele Kulturen als Schmelztiegel vereinigt sind. Was ist jetzt in München so besonders?
Das Besondere ist natürlich, dass wir hier sind, wir beide. Ja, das ist schon mal was Besonderes. Und das Besondere ist, wir machen Radio. Seit 15 Jahren mache ich bei Radio Lora. Das ist was Besonderes. Das Besondere ist, wir bereichern diese Stadt. München hat ca. 40% Menschen, die aus anderen Ländern hier kommen. Man sagt, dass sie immer Migrationserfahrung haben oder Hintergrund haben. Nur ich habe irgendwann mir angewöhnt, ich habe mich mit 19 Jahren entschieden, in Deutschland zu bleiben. Ja, seitdem bin ich ein Deutschtürke. Und weil ich mich einfach bewusst entschieden habe. Und wie gesagt, München ist dieses Tor, das Tor zu Orient. Hier kommen die Leute an. Und hier wird sich sogar die Anzahl der Migrantinnen und Migranten in den nächsten 20, 30, 40 Jahren noch verändern, noch erhöhen, dass wir sehr viele Migranten in München haben werden. Aber das Wichtigste ist, die sind integriert, wir leben sehr friedlich miteinander, sehr respektvoll. Das erfahre ich wirklich tagtäglich, obwohl es auch negative natürlich Sachen gibt. Aber die überwiegende Menschen oder Mehrzahl sind sehr offen in München. Und in München kann ich auch sagen, dass ich Deutsch-Türke bin, dass ich Türke bin, dass ich sogar Deutscher bin. Ich habe einen deutschen Pass. Ja? Und das kann ich hier sagen. Da sagt niemand, Sie sind aber kein Deutscher, Sie können kein Deutscher werden. Das höre ich hier eigentlich weniger. Und das mag ich an München. München habe ich ja selber ausgesucht. Das hat mir hier gefallen.
Das meinte ich eben, ob München nicht besonders gut mit der Migration und Integration umgeht. Also es gibt nicht so die Problembezirke wie in Berlin, wie in Duisburg, sondern was ist da so das Besondere? Was kann man als Beispiel an andere Städte weitergeben, die jetzt auch vielleicht mit vielen Migranten zu tun haben werden?
Also München ist einmal reich. Das ist schon mal ein Vorteil.
Wobei, das ist die Frage, ob München zuerst reich war oder ob München durch die Migranten reich geworden ist.
Das ist eine als zweite Frage. Aber wir sind hier schon mal sehr gut ausgestattet. Das ist schon mal gut. Arbeitslosigkeit ist hier weniger. Wir haben wirklich hier gute Voraussetzungen. Und das macht's auch aus. Also für Schulbildung, für Integration, für Kultur kann man hier wirklich mehr ausgeben und mehr auch tun. Das ist eine wichtige Sache, das darf man nicht vergessen. Aber noch wichtiger ist, meine ich, dass hier das Zusammenleben sich wirklich positiv entwickelt hat. Obwohl hier auch, ich möchte jetzt nicht sagen Ghettos, aber es gibt schon sehr viele Orte, Schwanthaler Höhe zum Beispiel, ja, oder Neuperlach, Hasenberge. All diese Orte sind sehr, sehr große Anhäufung von Migrantinnen und Migranten. Wir haben keine Ghettos, aber sehr verdichtete Orte, wo Migrantinnen leben. Und diese Zahl wird sich noch in den nächsten 15, 20 Jahren erhöhen, dass sogar dort 60-70% steigen wird, dass die Einheimischen quasi, in Klammern sage ich das immer wieder, in Minderzahl werden. Also München wird sich sehr stark verändern ab 2030. Und das weiß die Stadtplanung. Wir haben darüber auch sogar eine Tagung gehabt vor 3 Jahren. Wie wollen wir in 2030 leben? Also wir machen uns darüber Gedanken vom BIM aus, denn wir denken in die Zukunft hinein, aber dazu brauchen wir die Vergangenheit. Denn genau die Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit haben, haben uns dazu befähigt, auch die Zukunft ein bisschen auch zu verstehen oder vorzuplanen. Das ist das Besondere.
Jetzt gibt es, was die Migrationsforschung angeht, verschiedene Aspekte der Migration. Es ist ja nicht üblich, dass Menschen ihre Heimat verlassen und sich woanders ansiedeln, eine lange Reise auf sich nehmen. Man nennt das die Push- und die Pull-Faktoren. Was ist jetzt so kennzeichnend für die Migranten in München? Warum sind die geflüchtet und was hat die speziell nach München gezogen?
Also die Flüchtlinge kommen zum Beispiel hier, aber die bleiben nicht alle in München, die ziehen dann natürlich weiter. Die Gastarbeiter kamen hier, sind auch weitergezogen. Es sind auch natürlich viele geblieben. München ist attraktiv. Also ich habe München selbst ausgesucht. Ich war hier und gesagt, okay, München gefällt mir. Und ich denke mal, die anderen machen es ähnlich. Ja? Ich kann nur sagen, dass ich mich entschieden habe. Aber wenn man sich für eine Stadt entscheidet oder für ein Land sich entscheidet, das habe ich schon mit 19 gemacht, dann geht man die Sache anders an. Aber viele der Migrantinnen und Migranten, die hier leben, türkische Herkunft, ob das italienische oder auch spanische oder griechische sind ähnlich, die leben auf gepackten Koffern. Die haben immer diese Idee noch, ich könnte noch zurückkehren. Nur wenn ich die Leute durch unsere Interviews frage, ja wohin denn? Da gibt es keine Antwort. Denn es gibt kein Zurück mehr. Das Zurück ist nur nach München. Man kann im Ausland leben, in der alten Heimat kehren. Aber endlich ist man wieder froh, dass man wieder in München ist.
Jetzt, wenn man gerade die türkische Migration sich anschaut, dann hängt die in Deutschland auch speziell mit der deutschen Teilung zusammen. Gerade in Berlin, das war ja auch eine spezielle Zone, sagen wir mal, die westlichen Sektoren, die wurden auch abgeriegelt durch die Mauer, deswegen hat man da besonders viele Migranten gerne geholt. Auch die deutsche Teilung hat auch eine Rolle gespielt, speziell auch die Wiedervereinigung hat auch viele Einflüsse auf die Migranten gehabt. Wie sieht das die Migrationsforschung, speziell jetzt aus der Münchner Situation, wo wir natürlich auch eine Migration innerhalb von Deutschland hatten. Wir hatten sehr viele Migranten aus der ehemaligen DDR.
Also das ist ein ganz interessanter Ansatz, den du jetzt ansprichst. Das haben wir tatsächlich abgefragt. Wir haben Menschen gefragt, die sind zum Beispiel nach München gekommen, im Gleis 11, also die waren bestimmt für Siemens in München. Dann hat der Siemens gefragt, ja, aber könntet ihr euch vorstellen, wenn wir euch 5000 Mark, D-Mark damals, ganz starke Währung, euch geben, dass ihr nach Berlin geht? Da haben die Türken gesagt, natürlich, 5000 D-Mark, entschuldige, das nehme ich doch mit. Und ob das jetzt in München oder Hamburg, Berlin, das war für die Leute eigentlich egal. Hauptsache, die konnten arbeiten und nach einem Jahr zurückkehren, was sie noch dazu 5.000 D-Mark in der Tasche mehr haben. Ideal, also besser geht's gar nicht. Und so kamen die Leute wirklich verlockenderweise nach Berlin. Und so kamen die nicht freiwillig, sondern die wurden mehr oder minder, ich möchte jetzt nicht sagen bestochen, aber mit einem Geld versehen, in einem Briefumschlag, den sie erhalten haben. Natürlich nimmt man das an. Das ist tatsächlich so gewesen. Das habe ich gar nicht erwartet zum Beispiel. Das kam heraus, als wir Interviews gemacht haben, Menschen gefragt haben. Und so kam das heraus, dass das eine ganz andere Entwicklung ist. Also auch solche Überraschungen erlebe ich auch.
Also es ist tatsächlich so auch in der Migrationsforschung, dass die Migrationsströme eine innere Logik haben. Was ich zum Beispiel sehr faszinierend fand bei den neuesten Migrationswellen, dass die Europäische Union hat sich geeinigt, die Migranten zu verteilen. Und da haben natürlich die reichsten Länder angefangen, ihre Quoten zu erfüllen. Und dann hat sich jetzt Luxemburg gemeldet, dass die dann gerne auch 80 oder 100 Migranten aufnehmen wollen. Und keiner wollte dahin. Die haben gesagt, Luxemburg kennen wir gar nicht. Da wollen wir gar nicht hin. Die wussten nicht, dass es das reichste Land in der Europäischen Union ist. Und haben es einfach abgelehnt. Wir bleiben lieber im Lager hier in Bayern oder in Stuttgart oder wo sie halt waren. Das sind also überraschende Ereignisse.
Genau, aber das sind halt die Ströme, das sind halt die Menschen. Es sind ja Menschen, die kommen. Das sind keine Ströme. Die kommen ja auch nicht unbedingt gerne hierher. Es gibt Krieg im Nahen Osten. Und es gibt wirklich Lebensverhältnisse, wo man um sein Leben kämpft. Die Leute kommen. Ich habe auch sehr viele auch hier Flüchtlinge kennengelernt. Ich habe ja am Hauptbahnhof die Tage dort gefilmt, Interviews gemacht. Denn unser Museum lebt davon. Wir beobachten die Migrationsbewegungen nicht von der statistischen Seite, sondern von der menschlichen Seite. Wir haben Menschen vor uns, keine Bilder, keine Objekte. Die sind zweitrangig. Die sind wichtig, aber das Allerwichtigste ist der Mensch selber. Warum kommt er her? Wie kommt er her? Wie entwickelt er sich? Und das sind, eigentlich sind das wunderbare Geschichten. Also ich sage es immer, schrecklich schöne Geschichten, weil das Schreckliche ist, dass die Menschen hier schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Das Schöne ist, dass sie sich hier ein Leben, eine Zukunft erhofft haben, den sie vielleicht nicht so gefunden haben, aber diese Zukunft selber erarbeitet haben. Und das ist das Besondere.
Jetzt spielen wir ein bisschen Musik, oder, in der Pause. Dann vielleicht sagst du mal an, was wir jetzt gerade zu hören kriegen.
Ja, es ist türkische Volkslieder, werden wir heute Abend hören. So alte Lieder, so ein bisschen heimatliche, aus dem türkischen Heimatlichen raus. Lorke ist es. Lorke.
Mhm. Okay. Genau. Bin gespannt.
Genau, hören wir mal Lorke.
Hanım ey lorke, lorke 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 lorke. Nachrichten bei Lora München.
Klaus Maffei Gesellschafter vor Rauswurf. Wenig Geld für Schleckergläubiger.
Unsere technische Ausstattung ist in etwas so alt, wie sie klingt.
Materialsammlung für NPD.
Mit einer Mitgliedschaft im Lora Förderverein fördern Sie auch Loras guten Ton. Infos unter Telefon 489 52 304 oder lora924.de im Internet. Vielen Dank.
Burkhard Braunbehrens wegen geschäftsschädigender Äußerungen aus dem Unternehmen gedrängt werden.
Ja, hier ist die Redaktion Münich FM. Herzlich willkommen. Wir machen einen zweiten Teil heute mit dem Thema Migration. Am Mikrofon hören Sie Ihren Gast, Moderator Robert Konrad. Und im Studio haben wir hier den Stammgast, hier Zeki Genz, der über das Museum der Migration in München ausgefragt wird. Das Museum der deutschen Migrationsgeschichte in München heißt es konkret und der Träger ist das Bayerische Institut für Migration. Die Eröffnung findet morgen statt um 11 Uhr. Adresse ist der Dompfaffweg 10 in München-Trudering. Wir haben zunächst mal ein bisschen die Geschichte der Migration angesprochen. Nun gibt es, was die individuelle Migration angeht, verschiedene Phasen, wie sich jeder Mensch mit der Kultur des neuen Landes auseinandersetzt. Da gibt es so diese vier Phasen des Kulturschocks. Zunächst mal kommt die Honeymoon-Phase, wo man mit den ganzen Erwartungen hier ankommt und das Neue als positiv wahrnimmt. Diese Phase kann unter Umständen sehr kurz sein, je nachdem, wie hoch die Erwartungen gesetzt wurden. Dann kommt eben die Ernüchterungsphase. Die kann mehrere Wochen bis mehrere Monate dauern. Und dann fängt man an, sich eigentlich mit der Gesellschaft des Gastlandes anzufreunden oder auch nicht. Man fällt dann eventuell auch in die zu der Entscheidung zurückkehren zu müssen. Wie ist das jetzt im Rahmen des Museums, der Vorbereitungen für die Museumseröffnung bei dir herausgearbeitet worden?
Also interessant ist eben, dass die Menschen für Deutschland sich, zum Beispiel, ich rede vielleicht von Gastarbeitern, fangen wir mit dem Klassischen an, die haben sich tatsächlich entschieden, hier zu kommen. Die waren bitterarm, bräuchten Geld und Deutschland bräuchte Arbeitskräfte. Ideale geht's gar nicht. Zwei Pole, die sich eigentlich suchen und finden. Und die Idee war, Arbeiter kommen her, arbeiten ein Jahr bis zwei Jahre, dann gehen sie weg und besser geht's gar nicht. Man hat die Leute natürlich ausgesucht. Man hatte so ausgesucht, dass sie dem sozialen System hier keine Mehrkosten tragen. Also Gesundheitssystem zum Beispiel, dass sie nicht ständig krank sind. Man hatte untersucht nach Lunge, nach Zähnen, dass sie gesund sind, dass sie stark sind. Eigentlich war das so eine Art ein bisschen Viehhandel-mäßig. Ja? Man hat dann einfach solche Menschen gesucht. Und diese Menschen wollten auch in Deutschland arbeiten, Geld verdienen. Jetzt kamen sie hier mit dem Erwartung, Geld zu verdienen, und die kamen in Krawatte. So ein Bauersmensch kommt aus der Türkei mit Krawatte und Hut. 60er Jahre, diese typischen Bilder. Weil die gesagt haben, Deutschland, ein modernes Land, ein reiches Land. Also wenn wir da jetzt mit unserem Gelump dahin gehen, das geht doch nicht. Jetzt kommen sie her. Wo landen die? In einem Keller. Das ist Hauptbahnhof München, Gleis 11. In einem Bunker. Das ist das erste Schock gewesen, was die Leute sagen. Und die wollten sofort weg eigentlich. Hätten sie es gewusst, dass sie in einem Keller landen, die wären gar nicht gekommen. Nachdem dieser Schock erlebt worden ist, dann wurden sie verteilt in irgendwelchen Heimen. Dann kamen sie in einem Heim unter mit 4, 5 Personen in einem Zimmer. Frauenheim, Männerheim. Und diese Heime waren abgeschottet von der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Das waren so quasi alte Lager, Arbeitslager. Ja? Muss man sich so vorstellen. Und die hatten keinen Kontakt mit der deutschen Bevölkerung, sollten auch nicht haben. Integration war gar nicht vorgesehen. Deutsch lernen war auch nicht gewollt. Sonst hätten sie gewusst, was hier abläuft und hätten ihre Rechte verlangt. Die sollten gescheit arbeiten, 1 bis 2 Jahre und dann wieder zurückkehren. Und mein Vater hat das brav gemacht. Er war der bravste Gastarbeiter überhaupt. Der hat nämlich ein Traktorgeld verdient und 1962 und ist wieder zurück. Genau nach einem Jahr, also besser geht's gar nicht. Nur nach 8 Jahren war dieser Traktor kaputt. Also musste er wieder nach Deutschland kommen, der Geld verdienen. Und das ist auch eine typische Geschichte für viele, viele Gastarbeiter. Aber jetzt hat man gesagt, nee, wir brauchen keine Männer, sondern wir brauchen Frauen. Oh, jetzt musste meine Mutter kommen. Kam meine Mutter hierher, holte meinen Vater nach und dann wollten sie jetzt auch das Geld für ein Haus verdienen. Das ist auch typisch für viele, viele Gastarbeiter. Wirklich typischer geht's gar nicht. Problem ist, 1974 gab es Ölkrise, Wirtschaftskrise. Man konnte das Geld für ein Haus zusätzlich nicht mehr verdienen. Und das sind sehr, sehr viele Menschen wirklich aus diesem Grund nicht mehr zurückkehren können und haben ihre Kinder nachgeholt. Ab 1974 beginnt diese starke Familienzusammenführung. Und da haben sie gesagt, nee, wir kehren nicht mehr zurück, wir bringen unsere Kinder hierher, Frauen hinterher. Und dann war das auf einmal diese typische Gastarbeiterbewegung nicht mehr da. Aus diesen Gastarbeitern wurden ausländische Mitbürger. Das war 1974. So war das.
Ja, ja. Jetzt kommt dann noch dazu, dass es weitergegangen ist. Es kam ja die zweite und die dritte Generation. Und irgendwann ist es auch so, dass die Gäste auch die, ja, ich will jetzt nicht Mehrheitsgesellschaft, aber einfach die Umgebung hier sich ein bisschen zurechtmachen. Das beste Beispiel ist, dass die Dönerläden zum Beispiel mehr Umsatz machen als McDonald's Deutschland.
Das stimmt, das ist wahr. Aber interessant ist auch, man bringt ja nicht nur eine Arbeitskraft, sondern man bringt auch seine Kultur. Auberginen kannte man hier nicht. Wir waren die Knoblauchtürken, ja, zum Beispiel. Oder die Kümmeltürken. Also wir haben Kümmel sehr viel verbraucht. Und Knoblauch, zum Beispiel Wassermelonen, ja, hat man hier auf einmal mehr gegessen. Diese typische südlichen Früchte kamen mit uns, mit ganz anderer Esskultur. Das Land wurde dadurch bereichert. Aber 1982 passierte Folgendes. Damals lebten wir in Norddeutschland. Es gab auch Ausländerfeindlichkeit, sehr stark. Wirklich. Und meine Eltern haben darunter gelitten. Ich nicht. Ich war damals Jugendlicher, hatte diesen Kontakt oder diese direkte Verbindung nicht. Aber die hatten das. Wir hatten auf einmal keine Nachbarn mehr. Obwohl die Nachbarn da waren, aber die haben nicht mehr mit uns kommuniziert. Das war früher wunderbar. Und dann haben sie überlegt, wir kehren zurück. Nur, wohin sollte ich bitteschön zurückkehren? Ich war 18, 17, 18. Und ich wusste nicht, wohin ich zurückkehren sollte. Ich hatte keine Verbindung mehr zu dem Land, wo ich hergekommen bin, weil ich kam als Kind. So war das wieder typisch, dass die Jugendlichen und die zweite Generation auf einmal hier blieb. Aber meine Eltern sind tatsächlich zurückgekehrt, weil diese Ausländerfeindlichkeit in Deutschland war. Das war Kohlzeit. Kohl behauptete, die Anzahl der Türken muss halbiert werden. Ein Gesetz. Dafür zahlen wir Prämien, so Rückkehrprämien. Und da sind die Menschen zurückgekehrt, die eigentlich integriert waren, die hier sich wirklich wohlgefühlt haben, aber durch diese Ausländerfeindlichkeit sich ausgeschlossen gefühlt haben. Und auf einmal sind diese weg. Die Integrierten hat man, um die Zahl zu sagen, 250 bis 300.000 Menschen waren das. Nur wir blieben hier, denn für mich gibt es kein Zurück.
Und ganz nebenbei ein Aspekt, der Sohn von Helmut Kohl hat eine türkische Frau geheiratet.
Naja, das Schicksal ist eben so, wie es ist. Das Leben schreibt seine Linien selber, Geschichten selber. Und solche Geschichten eben erzählen wir von binationalen Ehen, türkische, deutsche. Und wir haben wunderbare Geschichten. Und diese Geschichten wollen wir der Nachwelt erhalten. Mhm. Und nicht nur meine Geschichte interessant, sondern von Makbule zum Beispiel Konas, von Eleni Çakmaki oder von Ethem Koçar zum Beispiel. Diese Namen sind bei uns ganz wichtig, weil die mit uns mitarbeiten seit 4, 5 Jahren. Die sammeln mit, die machen mit, die erzählen ihre Geschichte. Das sind die eigentlich Mitmuseumsgründer. Warum machen die das? Weil die Deutschland zu ihrem Heimat gemacht haben. Die haben sehr, sehr lange gearbeitet an diesem Prozess. Und das erzählen sie, das sind die Erfahrungen eben. Die Erfahrungen für Deutschland, in Deutschland. Wir schreiben eine typisch deutsche Geschichte und deswegen heißt es auch bei uns Museum der deutschen Migrationsgeschichte. Nicht der türkischen, nicht der griechischen, nicht der italienischen, sondern Museum der deutschen Migrationsgeschichte. Das ist jetzt unsere gemeinsame Geschichte. Was machen wir da? Natürlich gemeinsam aufschreiben, ganz logisch. Und das machen wir. Nichts anderes als aufschreiben. Das gemeinsam ist das hier wichtig. Wir schreiben eigentlich für die Zukunft die Geschichten, nicht für die Vergangenheit. Das ist das Besondere.
Okay, haben wir noch eine Musik?
München.
Auf der 92.4.
So, hier ist die Redaktion Münich FM und wir kommen jetzt zum Schlussspurt, bedanken uns für das Interesse bei Ihnen. Morgen wird das Museum für deutsche Migrationsgeschichte in München eröffnet. Zeki, erzähl uns doch mal, was die Gäste dort erwartet. Das ist in der am Dompfaffweg Nummer 10, München-Trudering, Beginn um 11 Uhr.
Genau, also wir machen ein Museum auf, wir laden alle ein, denn wir schreiben wirklich deutsche Geschichte. Und was erwartet, wir haben also Redner und Rednerinnen da, wirklich aus allen Bereichen, zum Beispiel Herrn Philipp Anderson, das ist ein Professor Doktor, der ist ein Migrationsforscher und viele, viele Politiker und das und wir sagen einfach, kommt's vorbei, sieht das selber, das ist wirklich Geschichte, pur.
Okay, gut, dann herzliche Einladung an alle, kommen Sie zur Eröffnung Dompfaffweg Nummer 10, morgen um 11 Uhr und wir verabschieden uns, wünschen Ihnen einen schönen Abend beim weiteren Programm von Radio LoRa. Wir bedanken uns beim Valentin für die Studiotechnik, danke beim Zeki und Wiederhören, Robert Konrad.
Tschüss.
Vielen Dank, dass wir bei Ihnen waren.
Bis nächsten Montag um 21 Uhr hören Sie rein.
Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür eder. Gelecek pazartesi günü saat 21'de yine buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Tschüss.
Sampai jumpa lagi.